Und ich habe jetzt im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass alle auch extrem vor Augen geführt bekommen, wie wichtig eben Zuschauer sind, wie wichtig Fans im Stadion auch sind für den Fußball, ne? Vielleicht auch für das am Ende vermarktbare Gesamtprodukt Fußball. Also es gibt nicht nur auf dem Rasen irgendwie 22 Hauptdarsteller, sondern es gibt auch 50.000 oder 80.000 drumherum, ohne die es dann vielleicht eben auch nicht geht. So, ne? Und das wird gerade, glaube ich, sehr, sehr deutlich, weil Geisterspiele, die sind dann vielleicht eine Option, weil gespielt werden muss, um dass irgendwelche Gelder fließen, aber nicht tatsächlich, um irgendwie im Herzen der Leute zu landen, oder?
Glaube ich, ist sehr, sehr richtig. Und darum ist es so wichtig, dass wir haben Leaders im Sport, dass wir haben Persönlichkeiten im Sport, dass diese Position in die Gesellschaft dann einnimmt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zu einer anderen, ja, besonderen Folge, lieber Fußball, denn der Coronavirus wirbelt unsere Welt im Moment durcheinander und alles, was auf ihr so stattfindet, den Fußball inklusive. Auch darum geht es jetzt im Gespräch mit Jan-Arge Fjørtoft, auf dem ich mich echt total freue und mit dem ich mich zum Telefonieren verabredet habe. Sicherheitsabstand, ja, etwas über 1000 Kilometer, das sollte also keinerlei Probleme geben in der Hinsicht. So, und während ich ihn jetzt mal kurz versuche zu erreichen, lauschen wir schon mal Laura Papnik, die uns Jan-Arge kurz vorstellt und sein spannendes Treiben für uns einmal zusammenfasst.
Unser lieber Fußballstar heute zählt zu den ganz großen TV-Experten Europas. Premier League, Champions League, Bundesliga. Er ist, wenn denn gespielt wird, überall zu Hause und kennt sich überall aus. Und er kennt zum einen aus seiner Zeit als Profi in Norwegen, England, Österreich und Deutschland, zum anderen durch seine jahrelange Reporterarbeit überall die Protagonisten. Und sie ihn. Kein Journalist hat in den letzten Monaten so oft Erling Haaland zum Interview getroffen. Keiner spricht in der Mixzone so emotional mit Jürgen Klopp. Wie er den Corona-Stillstand erlebt, was er für danach erwartet und welche Probleme der FC Bayern in den nächsten Jahren bekommen könnte. Das verrät uns jetzt der Mann, der seine Heimat Norwegen über 10 Jahre als Nationalstürmer vertrat. Regler hoch für Jan-Arge Fjørtoft.
Hallo Jan-Arge, hörst du mich?
Hello Germany, this is Norway speaking and here are the results from the Norwegian jury.
Should we do it in English? Ist Deutsch okay?
Deutsch geht gut, da kann ich mein Deutsch praktizieren.
Sehr schön dich zu hören und deine ganze Energie. Sehr, sehr positiv, das macht direkt Freude. Sag einmal, ist Jan-Arge eigentlich richtig so als Doppelname, weil du ja nicht mit Bindestrich geschrieben wirst, habe ich mich gefragt. Oder nur Jan oder nur Arge, wie wirst du genannt?
Also mein Problem oder meine Herausforderung, wie das immer heißt, ich denke, diese Tage heißt viel Problem auch, aber das ist gleich mit Haaland neu jetzt. Also Haaland war ja früher sein Vater als Inge Haaland. Der hat auch diesen Buchstaben, das nur in Norwegen gibt. Und wir haben ja 3 Buchstaben, was ihr nicht habt. Das ist der Ö mit dem, also mit einem Schirchig und einem Streich. Und dann haben wir einen Buchstaben, der heißt A. Und dann haben wir einen Buchstaben, der heißt O. Ich heiße eigentlich Jan-Arge, aber ich schreibe das mit 2 A's. Und seitdem ich in Wien war, habe ich immer, die sagen Jan-Arge und das geht schon. In England war ich Jan.
Ja. Alles klar. Also aber schon der Doppelname dann tatsächlich, ne? Also nicht einfach nur Jan.
Nein, aber in Norwegen bin ich Jan-Arge, aber im Ausland bin ich, die meisten, ja.
Alles klar, gucken, haben wir das direkt zum Einstieg geklärt. Wir duzen uns, weil wir uns schon einige Jahre kennen, das sagen wir vielleicht gleich dazu. Ich steige mal ein mit einer fürchterlichen Standardfrage, die zurzeit aber ja wahrscheinlich sehr, sehr angebracht ist. Wie geht's dir? Du lachst, du bist positiv. Wie geht's euch in Norwegen? Wie schaut's aus? Wie ist die Lage?
Ja, ich denke, dass über den ganzen Welt das Gleiche ist momentan. Der eine Land fängt ein bisschen früher an, vielleicht da. Und dann denkt man, was macht der Land richtig, das Land richtig. Aber ich denke, wir Norwegen, waren so in die Mitte. So vor 2 Wochen haben wir zum Beispiel gesagt, die im Ausland waren nach 27. Februar, die müssen in 2 Wochen Quarantäne. Das habe ich schon gemacht. Ich war ja fast nur in Ausland. Normal muss ich dann in eine einjährige Quarantäne. Aber nein, das ist genauso wie in Norwegen. Ich gestern Freitag war mein Tag 1 nach der Quarantäne. Ich war in Oslo und Oslo war fast leer, was glaube, die ganzen Welt jetzt verwundert. Ich habe jetzt gesehen, dass Indien, da werden 1,3 Milliarden Menschen müssen jetzt in Quarantäne. Also ich denke, jetzt sind wir alle in einem Boot, aber wie gesagt, ich sage immer, jeden Tag ist ein Tag näher zum normalen Zeiten. So jetzt sind wir da. Und das habe ich von meinem Papa gelernt, weil immer wenn wir in Urlaub fuhren, dann war ich hinter im Auto. Ich habe zwei Geschwister und wir haben natürlich sofort gesagt, wie lange ist es noch?
Wann sind wir da?
Und mein Vater hat immer gesagt, ja, so nah, dass wir jetzt sind, so nah waren wir noch nie. Und dann denke ich, das müssen wir das Gleiche machen. Ich glaube, dass alle Menschen seine nicht deprimieren, aber seine schwarze Gedanken jetzt haben für die Zukunft und so. Aber das Gute ist, der Trost ist ja natürlich, dass wir alle in den gleichen Boot sind.
Lustig, das kenne ich genau, die Formulierung. Ne? So nah wie jetzt waren wir noch nie. Auch immer, wenn die Sommerferien vorbei waren. Wir waren nie so nah an den nächsten Sommerferien wie jetzt. Genau, das war immer wieder die Ansage.
Und das, glaube ich, ist wichtig jetzt. Das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig jetzt. Weil ich glaube, jetzt um uns in Deutschland oder in Norwegen, also unsere Gewerkschaft, wie man Geld verdient, unsichere Jobs und so. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir einander hilft, jetzt ein bisschen nicht nur positive, unrealistisch zu sein, aber wir wissen, dass wir durchkommen. Wir wissen noch nie, wie wir durchkommen, aber wir kommen durch. Und da muss man schauen, wie vorbereitet wir sind dann, wenn diese fürchterliche Virus-Situation vorbei ist.
Ja, wir lernen wahrscheinlich jetzt tatsächlich Tag für Tag und ja, vielleicht sogar Stunde für Stunde, ne, aus anderen Ländern. Insofern, da findet schon eine Menge statt, glaube ich auch. Wir beide hatten uns ja tatsächlich eigentlich auch auf einem deiner Trips, die du gerade schon angesprochen hast, verabredet, den du da nicht mehr antreten durftest. Das war vor, ich glaube, Mönchengladbach gegen Dortmund.
Genau.
Da bist du dann vom Sender quasi drauf hingewiesen worden, lieber nicht mehr zu reisen? Oder wie ging das los? Wie kamst du erstmals persönlich da tatsächlich mit in Kontakt mit dieser Thematik?
Ja, wir haben eine Firma, die heißt Viasat oder NENT, heißt jetzt, es ist ein nordischer TV-Channel, die sind in Schweden, Dänemark und Norwegen. Und ich habe da seit 16, 17 Jahren in der Champions League gemacht. Und auch jetzt in den deutschen Fußballrechten sind ja durch Erling Haaland jetzt sehr, sehr, ja, sehr wichtig. Und aber die haben wirklich von Anfang an sehr professionell, die haben immer herausgefunden, wo die Gebiete, wo man nicht fahren sollte. Und dann plötzlich am Donnerstag vor unserer Samstagverabredung, da haben die gesagt, dass im Köln-Gebiet und im Düsseldorf-Gebiet war, bla, 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 so und so viele. Ja, und ab da habe ich gesagt, warum, das ist so viel und bla, bla, bla. Aber jetzt verstehen wir das, das war nur der Anfang, wo wir jetzt sind.
Ihr habt in Norwegen, hast du gerade schon angedeutet, echt sehr früh sozusagen den Lockdown gemacht. Ich glaube, am 12. März hatte ich mal nachgeschaut, gut 1,5 Wochen, bevor es in Deutschland eigentlich einschneidende Maßnahmen gab.
Ja, wir haben das, aber wie gesagt, wir waren ganz früh, aber so zum Beispiel unser Nachbar Schweden, die haben jetzt Freitag haben die jetzt angefangen, die Schulen zu schließen. Das haben wir jetzt 2 Wochen gemacht. Aber das ist sehr, sehr wichtig, weil die Analysen jetzt zu machen, wir wissen ja noch nicht, wer recht hat. Das, in Norwegen stirbt, also jeden Tag, stirbt in Norwegen 109 Leute von alle anderen Krankheiten. Und so irgendwann, und ich arbeite ja mit meiner Kommunikationsfirma sehr viel mit Politikern, sehr viel mit Wirtschaft, und irgendwann kommt ja die Frage, wann fängt unsere Gesellschaft wieder an? Und die Maßnahmen, die Regeln, die Lagen, die Politiker jetzt gemacht haben, die sind ja einfach, weil das ist entweder A oder B. Aber nächste ist ja, wo du sagst, ja, aber wenn wir sagen, B, passiert das, ja. Und ja, so schauen wir mal, jetzt in 2 Wochen, dann in Norwegen hat man jetzt gesagt, dass unser Lockdown geht nach 13. April, also das ist, und 8. April kommt eine neue Nachricht von unserer Regierung. Aber wie gesagt, wir sind alle im gleichen Boot, weil das hängt ja in Norwegen, wenn man sagt, unsere Wirtschaft fängt dann langsam wieder an. Aber ja, wir verkaufen und kaufen sehr viel für Deutschland. Das ist ja unser nächster sozusagen Handelspartner. So, hier müssen wir zusammenarbeiten und ja, schauen wir mal, was passiert.
Ist die Einigkeit bei euch im Land denn so vorhanden dem Thema gegenüber? Also ist man sich, spielt der König, den ihr habt, vielleicht auch eine Rolle? Kann er das Land da jetzt irgendwie auch einen und sagen, es ist jetzt wichtig und wir halten uns da jetzt ran? Oder gibt es sehr viele, die querlaufen und die vielleicht auch anderer Meinung sind und sagen, es ist alles übertrieben?
Gut, da denke ich, dass wir Norwegen, ich habe gesagt, wir haben früher 5 Millionen Fußballexperten, jetzt haben wir 5 Millionen Corona-Experten. Ja. So, der hat sich schnell geändert. Aber ich muss sagen, dass die Politiker in Norwegen haben sich sehr, sehr gut jetzt in dieser Phase verkauft. Die haben eine Einigkeit, die eigentlich sensationell ist. Und ich denke, da ist es der Vorteil mit so ein kleines Land. Man kennt sich von dem Rechten und den Linken. Die Abstand ist nicht so groß, dass die versuchen, uns zu verkaufen, wenn es ein Wahlkampf ist. In Norwegen ist man näher zueinander und ja.
Jetzt teilen wir beide eine große Liebe zum Fußball. Du hast viele Jahre, warst du aktiv beteiligt, hast in verschiedenen Ländern gespielt. Jürgen Klopp hat so schön neulich nochmal wiederholt, Fußball ist die wichtigste aller unwichtigsten Sachen, ja. die es gibt. Wie erlebst du jetzt gerade im Moment so den Fußball oder das Geschäft, die Fußballgesellschaft vielleicht? So? Also mein Gefühl ist so ein bisschen, vielleicht lernt der Fußball sogar aus der Zwangspause irgendwas. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, dass die ganze Gesellschaft viel versteht und von das alles lernen kann an dieser Phase. Ich war in die frühe Phase, jetzt war für mich, also Fußball ist immer wichtig, Sport ist immer wichtig. Also ich meine ja, dass Fußball, Sport kann wirklich die Gesellschaft beeinflussen durch,
absolut, ja,
durch die Identität, der positive Nationalismus, die Integrität und so weiter und so weiter. Und Gott sei Dank ist dann mittlerweile euer Favorit-Sportleader Thomas Bach, auch nachdem alle anderen das verstanden haben, die Olympischen Spiele dann so verschieben. Weil ich glaube, dass das ist sehr wichtig in dieser Phase, dass Sport diese Verantwortung in die Gesellschaft übernimmt. Ja. Obwohl Fußball so, so wichtig ist und vielleicht ist das Fußball und Sport jetzt, wenn wir wieder anfangen, eine Gesellschaft sozusagen in Anführungszeichen aufzubauen, müssen wir dann, glaube ich, dass Fußball, vor allem Fußball, aber Sport in generell, wird eine riesen Rolle spielen, weil das zeigt diese Zusammengehörigkeit und ich glaube, der Herz wird sensationell in Sport, weil wie Menschen sind, die sind ja so. Wir wollen ja mit anderen Leuten da sein und ein Fußballstadion, vor allem, wenn wir das diskutieren, wird ja die große Arena für solche Sachen. Aber wir müssen nur schauen, dass wir jetzt irgendwie die Saison 19/20 hinkriegen und dann wird, glaube ich, 2021 ein sensationelles.
Das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Also ich zähle ja auch zu den, Berufsoptimisten, aber ich glaube auch, dass ich daraus tatsächlich was entwickeln kann und ich habe jetzt im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass alle auch extrem vor Augen geführt bekommen, wie wichtig eben Zuschauer sind, wie wichtig Fans im Stadion auch sind für den Fußball, ne? Vielleicht auch für das am Ende vermarktbare Gesamtprodukt Fußball. Also es gibt nicht nur auf dem Rasen irgendwie 22 Hauptdarsteller, sondern es gibt auch 50.000 oder 80.000 drumherum, ohne die es dann vielleicht eben auch nicht geht. So, ne? Und das wird gerade, glaube ich, sehr, sehr deutlich, weil Geisterspiele, die sind dann vielleicht eine Option, weil gespielt werden muss, um dass irgendwelche Gelder fließen, aber nicht tatsächlich, um irgendwie im Herzen der Leute zu landen, oder?
Glaube ich, ist sehr, sehr richtig. Und darum ist es so wichtig, dass wir haben Leaders im Sport, dass wir haben Persönlichkeiten im Sport, dass diese Position in die Gesellschaft dann einnimmt. Weil wir müssen uns jetzt auch in einer Krise so verkaufen, wie wichtig wir sind. Und der englische Premierminister Winston Churchill in einem Krieg, im Zweiten Weltkrieg, ja, der hat er sein Budget auf Kultur und Sport erhöht. Und dann sagen die Leute, ja, aber warum? Wir brauchen ja das Geld um Waffen und alles. Und dann sagt er, ja, aber wenn wir nicht Kultur und Sport, ja, für was dann kämpfen wir? Und das ist ja so. Das ist ja unsere Gesellschaft. Und ich glaube, das zeigt nicht nur, also wir reden ja jetzt über die 1%, der heißt Bundesliga, aber alle anderen, in Norwegen sind auch Fußballplätze jetzt geschlossen, alle Sportplätze jetzt geschlossen. Ja. Und dann merkt man ja halt, wie viel diese Glue, ich weiß nicht, wie das heißt in Deutsch, also aber das alles zusammenbindet, ist der Sport. Weil das ist ein Sport und Kultur, könnte man dann sagen. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, darum ist es so wichtig, dass wir kriegen alle diese Arschlöcher, die in die internationalen Sport dabei sind, weil die verkaufen nicht unser Sport richtig. Mhm. Und das sehen wir langsam. Und vielleicht, wenn wir irgendwas von dieser Krise vom Positiven ausnehmen, ist ja zu sehen, dass der Sport eine Rolle spielt.
Ein Antrieb allem, ist ein Motor ist vielleicht, ne, für genau, so eine Gesellschaft.
Genau. Und wir wissen ja, dass unsere Sportler Role Models, Vorbilder sind. Aber wir müssen nur schauen, dass diese Idioten, die unser Sport führt, dass die richtigen Leute sind. Die zeigen Demokratie, Offenheit, die kämpfen gegen Doping und so weiter und so weiter. Dann werden wir unseren Platz in der Gesellschaft haben. Und dann können wir auch sagen, dass wir müssen nicht so abhängig sein von allen Sponsorgeldern, weil dann sieht der Regierung, dass weil ohne Sport geht unsere Gesellschaft nicht. Ohne Kultur geht nicht unsere Gesellschaft. Für das kämpfen wir. Ja.
Ich glaube, man hat das ja sehr gut gesehen am ja vorerst letzten Champions-League-Spieltag, als in Liverpool noch mit Fans und Publikum gespielt wurde, ne, was das mit einem macht und was das für eine Gänsehaut da auch an Emotionen eben dann auch rüberbringt. Wer weiß, wie viele Wohnzimmer in ganz Europa, auf der ganzen Welt, wo die Champions-League verfolgt wird. So, und dann einen Kanal weiter, wenn du umgeschaltet hast, war in Paris gegen Dortmund das Stadion halt schon leer. Ne? Da hast du, glaube ich, sehr gut gesehen, auch wenn überall herausragende Fußballer auf dem Platz stehen, was es aber mit einem macht, wenn eben auch die Begeisterung und das Adrenalin auch eine Rolle spielt, so, ne? Also das.
Ja, ich war ja in Paris und ich war eine von wenigen da drin. Und das war ja, also Geister spiele ich ja nicht, also das ist ja kein Alternativ. Und das sieht man ja auch. Das ist ein Alternativ, um die Saison zu beenden. Das werde ich unterstützen. Mhm. Wir müssen die große Herausforderung, und das wird nicht so viel diskutiert, weil in Paris war 5.000 Leute um ein Stadion und natürlich der Ansteckung oder der Virus, das war ja eine klasse Arena für unser Virus. Die Zuschauer waren draußen, also die Spieler haben mit den Fans gefeiert. PSG hat angeblich, und ich sage angeblich, haben die gefragt, können wir einen Großschirm da draußen? Weißt du, dann versteht man das Problem nicht. Aber gut, das kann man vergeben, weil die haben keine verstanden. Wir haben keine geglaubt, dass es so weit kommt.
Wir haben auch keine Erfahrung mit dieser Situation gehabt.
Nein,
ne? Also das
nein,
ist ja,
unsere
das
Generation.
Ist neu.
Unsere Generation versteht das nicht.
Ja, guter Punkt. Du bist im Grunde einer der größten Fußballreisenden in Europa, zumindest, ich denke, so kann man ihn bezeichnen, ein richtiger Botschafter vielleicht auch unseres Sports. Gefühlt jede Woche in 2-3 Stadien, das Gefühl kann man wahrscheinlich sogar streichen, weil es tatsächlich so ist, Bundesliga, Premier League, ja. Champions League. Was glaubst du, wie wird es denn, wenn wir wieder Fußball spielen, also wenn die Stadien wieder voll sind? Meinst du, das hat eine Emotion, die es so nicht gab in der Vergangenheit? Oder?
Ja, gehört dazu, dass wenn ich sage, dass der Herbst wird sensationell, weil ich glaube, wir Menschen, wir sind ja soziale Menschen, dann und wann vergessen wir vielleicht, dass wir soziale Menschen sind. Also jetzt ich bin ja ein Hugger, also ich will Leute umarmen, wenn ich sie treffe, ich will handshaken und ich will alles so machen. Ich kann mich vorstellen, dass das Fußball können im Herbst Zuschauerzahlen sehen, dass sie noch nie gesehen haben. Das glaube ich ist, gehört dazu. Ja, ich vermisse ein bisschen zu reisen. Ich habe aber das Glück gehabt, Glück in Anführungszeichen, die 2 Wochen vor meiner Quarantäne, war ich glaube ich in 14 Tagen beim 11 verschiedenen Stadien um ganz Europa.
So, für mich ich nehme das zurück mit den 2-3. Das ist natürlich lächerlich.
Genau. Ich war 5 Tage in England, wo ich 4 Spiele gemacht haben, verschiedene Plätze. Also für die ersten 2 Wochen war, glaube ich, eine Quarantäne gut für mich. Aber man vermisst, wie du sagst, die Leute zu treffen. Und du weißt es, die Kollegen, die man dann trifft in Gladbach oder in München oder in Dortmund oder man trifft sich beim Champions League. Das ist ich hasse, wenn Sportler sagen Familie, weil oft wird das von unser Führende in FIFA und IOC gesagt und da hört es mehr aus wie Mafia. Aber das ist ja eine Fußballfamilie, man kennt sich, ja. Und das werde ich, denke ich, langsam jetzt vermissen. Aber ich glaube, wie du sagst, wenn man dann sich trifft, dann wird es noch intensiver, weil ich glaube, man nimmt das als, ja, so ist es halt. Dann fährst du nach Barcelona, das siehst du ein Spiel, du siehst Gladbach,
Wahnsinn,
Dortmund.
Wahnsinn,
ja, das ist Wahnsinn. Ja. Und jetzt träumst du von diesen Sachen. Ja. Früher war das, ich hoffe, ich werde abgeholt am Flugplatz. Und jetzt freust du dich, wenn einer dich abholt und sagt, hallo.
Ja, ich glaube auch. Das erste, also wenn das erste Mal wieder mit deiner Dauerkarte normal, gar nicht jetzt wir Reporter oder wir, die irgendwie da involviert sind, aber auch wenn du als Fan einfach, und das mache ich auch liebend gerne, einfach mit Kumpels, einfach, keine Ahnung, Werder Bremen-Schal um, weil ich aus Bremen komme, Bratwurst in der Hand, Bierchen, ne, das muss auch irgendwie 2-3 Mal im Jahr so. Und das wird, glaube ich, so anders sein, weil es eben nicht mehr das ist, was irgendwie immer ganz normal, wo man sich gar keine Gedanken macht, sondern ne, ich glaube auch so eine Energie, die da dann irgendwie aus dem Stadion stehen wird, die wird was mit uns machen. Ich kann nur hoffen, ich wünsche mir nur sehr, dass das dann auch eben anhält, so, ne? Weil der Mensch neigt auch dazu, sehr schnell wieder eben zu vergessen und alles wieder als normal hinzunehmen. Und wenn wir daraus jetzt nicht lernen, dann müssen wir uns ja echt Fehler vorwerfen lassen, glaube ich.
Ja, und ich glaube, dass auch, dass jede Generation braucht irgendwie so unsere ältere Generation, die hat einen Krieg erlebt, man vergleicht ja, man sagt ja eine Metapher, das ist ein Krieg, was wir jetzt haben, ja, gegen einen Gegner, den wir nicht kennen. Und ich glaube, dass jeder...
Den wir immer besser kennenlernen, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ne?
Glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass man in diesem Phase, wir nehmen alles, dass man einen Job haben, dass man Geld haben, dass man ein Haus haben, dass man gute Freunde haben, dass man gute Bekannten haben oder Businesspartner haben. Ich glaube, die Vollidioten, die werden Probleme haben, wenn wir zurückkommen, weil ich glaube, dass die Leute, wenn man so in einer Krise sind, dann man holt sich ein bisschen zu diesen Basic Sachen im Leben, ne? Ja. Und die Leute, die man vertraut, mit denen man Spaß haben, mit denen man lächeln kann und so, und da soll man nicht vergessen, dass vielleicht in unserer Gesellschaft in 2020 eine von den wenigen Arenen, die da sind, wir sind wirklich ein Fußballplatz. Und ich kann sagen, Sportplätze, weil früher war das politische Bewegungen, große Demonstrationen und so, große Parteien und so, aber das gibt nicht mehr. Und vielleicht ist die sozusagen Massenbewegung, wenn das heißt auf Deutsch, ist vielleicht Sport das die letzte Masse, die Bewegung, die wir in unserer Gesellschaft haben. Und diesen Vorteil müssen wir ausnutzen, weil Sport am besten ist sehr gut. Sport mit Korruption und greedy leaders ist sehr schlecht.
Vielleicht Musik auch, ne? Große Festivals oder genau, sowas. Ne? Also genau, das sind auch Kultur, große Bewegungen Kultur unserer Zeit. Ja, ja, ja.
Ja, ich denke, dass Elton John-Konzerten um die ganze Welt jetzt wird noch mehr populär.
Ja.
Solche Sachen.
Sag mal, wie ist denn das eigentlich, weil du es gerade gesagt hast, dass du jetzt echt so viel zu Hause bist, wie ja wahrscheinlich in den letzten Jahren, ja, gab es gar nicht so eine Zeit, wo du schon mal so lange am Stück zu Hause warst. Läuft denn alles zu Hause oder geht ihr euch schon auf den Keks? Geht ihr?
Also ich werde ja wahrscheinlich scheiden lassen, das ist ja ganz klar. Also meine Frau hat mir ja jetzt mehr gesehen als die letzten 14 Jahre, die letzten 14 Tage. Das ist ja ganz klar, das nehme ich in Kauf.
Das ist auch schön, dass man sich mal kennenlernt, ist auch was Schönes in der Ehe.
Ja, genau. Ich war ja verheiratet jetzt, wie lange? Das ist 31 Jahre. Ja,
netto, brutto, das ist immer die Frage.
Ne? Netto, brutto. Und ich bin ja, mein Vater war ja in Ölindustrie in Norwegen, er war immer 4 Wochen weg, 4 Wochen zu Hause. So habe ich ja auch gelebt.
Okay.
Jetzt ist ganz neu, aber weißt du, ich bin ich bin ja gern zu Hause, nur ich bin nicht so oft zu Hause. Aber ich war ja mit diesem Leben immer gewöhnt, weil das war ja immer mein Leben als Fußballer. Mhm. Aber so zum Beispiel, man lernt immer so heute früh am Morgen, ich habe dann ein Konzept, die nenne ich jetzt Walk and Talk. Also, weil in Quarantäne jetzt, dann darfst ja in die Freie gehen, du musst nur 2 oder 1 Meter genau zwischen uns. Und ja, also jetzt habe ich ein Gespräch jetzt heute Morgen mit 2 Leuten. Dann sind wir um uns, super Wetter heute hier. So, jetzt denke ich, dass mein Weg, ich treffe ja gern Leute. Du kannst essen gehen, das ist ja auch gut. Aber jetzt zum Beispiel am Dienstag habe ich ein Meeting, dann sage ich zu meinem Kollegen, dann habe ich gesagt, nimm deinen Trainingsanzug und ich laufe so langsam, dass ich dann Mail schicken und auf jeden Fall diskutieren.
Ja, ich merke zurzeit, dass mein Handy-Akku meistens gegen Mittags das erste Mal leer ist, weil wenn man im Garten seine Runden dreht, wo ich mittlerweile schon so eine Schneise habe und schon so bis zur Knöcheltiefe quasi schon weg bin, Akku ist echt schnell leer, weil man einfach ja sehr viel telefoniert, sich austauscht.
Genau.
Und ich glaube, man merkt auch so ein bisschen gerade so, ne, also das vielleicht trennt sich da auch gerade so ein bisschen, ne, die eine Seite, es gibt die, die sich die Decke über den Kopf ziehen und die im Grunde sagen, oh mein Gott, ruf mich in 4 Wochen wieder an und das ist alles so dramatisch. Und ich kann jetzt nicht, und die wirken so ein bisschen frozen quasi. Und dann gibt's aber auch die selbst in dieser Situation, glaube ich, jetzt erkennen, ne, was es da für Chancen gibt, wo auch der Vorwärtsgang vielleicht ist und wo man auch jetzt schon an die Zeit denken kann, die dann da kommt, ne, und die auch vielleicht mitgestalten kann.
Ja, glaube ich, ist richtig. Und ich glaube, man kann eigentlich die Menschen einteilen. Also eins ist die so Live-Übertragung von ganz Corona, wenn einer stirbt in Guinea, in Afrika oder wie in Guinea ist. Mhm. Jetzt bin ich ein sehr schlechtes Beispiel, weil ich war nicht sicher auf dem Kontinent. Aber man weiß alles, man sieht alle Nachrichten, man sieht nur die negativen Sachen. Ja. Das ist ein, und die haben wirklich so Existenzangst. Und dann hast du die denken, ja, das jetzt übertreiben wir, das sterben in Norwegen so und so viele Leute jeden Tag und so weiter. Und dann hast du die nur diese Videos finden auf Internet über Corona und denkt, dass aber man kann keine beurteilen, wie die reagieren, weil überhaupt so nicht, sind ne? die Menschen.
Ja,
weil ich habe Freunde, die sehr, sehr intelligent sind, die sehr viel Geld haben, die sehr erfolgreich sind, aber die haben wirklich eine Todangst. Ich glaube, wir sollen ein bisschen vorsichtig sein, jetzt, wenn wir die Leute um uns analysieren, weil es kann sein, dass ja, die haben Existenzangst und so weiter. Und ich habe Beispiel letzte 2-3 Tage, ich habe nur Nachrichten geschickt, wie geht's dir und was gibt Neues, was denkst du? Und dann fängst du an zu reden. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
Hast du einen engen Draht zu deinem Sohn gerade? Ist der in Schottland, ist das richtig?
Ja, ich habe 3 Kinder, mein 17-Jähriger wohnt.
Ich meine, Markus, ne, spielt, glaube ich.
Markus, der spielt in Schottland, spielt er überhaupt nicht Fußball momentan natürlich. Und ich glaube, er kommt zurück nach Norwegen jetzt am Mittwoch. Und dann habe ich ja aber, und das ist ja okay, Markus ist ja da, das ist ja ganz nah. Und dann habe ich eine Tochter, die studiert in San Diego in Kalifornien. Und jetzt ist Amerika ein bisschen, also die Zahlen gehen ja höher und höher. Aber es gibt ja das Gleiche für sie. Die hat noch 2 Monate, dann ist die ganze College fertig. Und dann hat sie so überlegt, die ist 22, sehr vernünftiges Mädchen. Und dann hat sie so überlegt, dass ich bleibe hier, passe auf mich auf, hat einen Freund dort. Und ja, so, aber sind sehr, sehr viel weg momentan.
Klar, also, ja gut, gerade wenn du sagst, Tochter San Diego und so, das ist natürlich jetzt schon, ne, in Amerika wird das Thema auch immer größer, gerade wenn man als Europäer dann vielleicht auch ein bisschen anders über das denkt, was man da vom Präsidenten, von Donald Trump mitbekommt, so, dann kann man da ja vielleicht schon mal so ein bisschen ängstlich werden. Ne? Also müsst ihr da viel auf sie einwirken und sie beruhigen? Oder?
Ja, das kann sein, aber das hängt davon, da kannst du ja auch, sagen, also du guckst auf die Pressekonferenz von Trump und du denkst, wow, war ist das los, aber das ist eine andere Sache. Ist ja, wenn die Amerikaner dann einen Krieg gewinnen wollen, dann ist es ja von einem Tag bis der andere. Und ich sehe, wo meine Tochter ist in Kalifornien, also dann auf einen Tag nach einem anderen ist keine Leute mehr auf dem Strand. Also dann ist $1,000, wenn du irgendwas falsch machst.
Okay.
Also die machen es ganz schnell. Aber wie gesagt, in dieser Phase, dann kann man entscheiden, willst du nur auf die negative Sachen sehen oder die positive? Ja. Und dann gibt diese, wie heißt es, probability, also wie heißt es?
Wahrscheinlichkeitsrechnung oder
Theorie? Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Wahrscheinlichkeitsgrad in unser Kopf wirklich jetzt reinbringen, weil was wir wissen, sollen wir mitnehmen. In Italien war bei Zeitpunkt, das war 85, der Durchschnittsalter. Das war mit anderen Krankheiten. Das ist ein Virus, der nicht so stark ist, aber wir können uns schützen durch Waschen und bla 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 bla. Und da muss man nur die Wahrscheinlichkeit da haben. Und das ist ein bisschen so wie beim Fliegen. Wir haben alle, es gibt Leute, die haben Angst beim Fliegen und dann wissen wir, dass jeden Tag Leute sterben im Verkehr, was wir jeden Tag machen. So. Ich glaube, das zeigt uns, wir Menschen, das ist ein guter so, wir können uns messen jetzt, welche Menschentypen wir sind.
Ja, man muss auch tatsächlich sich immer wieder dran. Du hast ja auch, als wir vorhin ganz kurz vor dem Interview kurz telefoniert haben, um uns abzusprechen, wann es zeitlich passt, warst du auch gerade dabei, deine Hände zu waschen und sowas. Das ist, glaube ich, auch mega wichtig, dass man jetzt vielleicht auch seine Reichweite und du vielleicht auch deinen Namen nutzt, machst du über deine Social-Media-Kanäle ja auch immer wieder und das tut, was man irgendwie auch beisteuern kann, ne? Und Leuten irgendwie die Situation auch erklärt, ohne Angst zu machen, aber trotzdem die Ernsthaftigkeit zu unterstreichen.
Genau, genau. Und die große Herausforderung hier ist natürlich, und das ist auch das Gute, weil ich habe ja ein paar Mal jetzt gesagt, wir sind im gleichen Boot. Also das hilft ja nicht, dass wir Norweger gut sind, wenn ihr Deutschen schlecht sind und umgekehrt. Ja, ja. Aber dann kann man auch sagen, das ist ein Vorteil, aber das ist ein Nachteil, wenn man, ja, und dann sieht man die Länder, die Indien, da plötzlich alle schließt mit 1,3 Milliarden Menschen. Mhm. Und dann denkt man, das kommt nie zum Ende. Aber wir wissen von allen Epidemien, Pandemie. Ja, also auf Deutsch. Und das kommt ja zum Ende irgendwann.
Ach, guck mal, man merkt total, wenn wir beide reden auch, ne, wir sind da definitiv keine Experten in dem Bereich, aber jeder hat halt seine Meinung und spricht mit und jeder erfährt. Experten sind wir in Sachen Fußball, ne? Da muss man uns wieder dran.
wir müssen nur schauen, das ist das Gleiche, das kann man irgendwie vergleichen, weil ein Mensch, der sich nicht ein Experte in Fußball ist, kann ja auch eine Meinung haben zu Fußball.
Stimmt,
wir haben ja keine Meinung zum, ob der Nummer 6 wie tief oder wie hoch das sein auf dem Feld. Mhm. Aber was wir von diesem Virus wissen als Experten, das ist, was unsere Regierung sagt. Die sagen, ein Messer, wir sollen uns waschen, wenn wir niesen, alle solche Sachen. Da können wir alle Experten sein. Was passiert, und ich rede jeden Tag mit Leuten von der norwegischen Regierung, ich weiß, wie die denken, ich weiß, wie schwierig das ist, ich verteidige immer die Politiker, weil am Endeffekt müssen die entscheiden, wer stirbt und wer lebt. Mhm. Und diese, also wir zwei können diskutieren, soll Lewandowski spielen sofort nach seiner Verletzung oder nicht.
Machen wir.
Und das geht ja um Leben und Tod. Mhm. Und ich denke, das sollen wir auch nicht, das sollen wir keine Experten sein, da sollen wir wirklich unser die Leute, die wir gewählt haben, vertrauen.
Nee, bin ich wirklich 100% bei dir. Also das merkt man ganz extrem. Es gibt sehr viele, logischerweise, die jetzt Land auf Land ab immer sagen, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so entschieden hätte, ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt schon eine Ausgangssperre oder sowas, weiß ich nicht, hilft da echt nicht weiter, sondern die da oben werden echt daran gemessen, was sie entscheiden, wann sie entscheiden. Und natürlich kann auch mal eine Entscheidung falsch sein, aber sie muss einfach getroffen werden. Ne? Und
100%.
Also. Sag mal, jetzt Fußball haben wir gerade schon wieder angesprochen. Glaubst du an große Transfers in den nächsten Transferperioden? Sind 100 oder 130 Millionen noch drinne jetzt auch für Havertz, Sancho? Oder wie glaubst du, wie siehst du die Auswirkungen?
Wenn du mich fragst, ob ich glaube, dass Uli Hoeneß glaubt, dass es kein 100 Millionen Transfer ist.
Glaub, ja.
Ja, ob der glaubt, dass das geht nur um Bayern oder ist eine Hoffnung für Bayern, dann glaube ich schon, dass Uli Hoeneß so denkt. Aber ich glaube auch unsere Gesellschaft, die werden sie jetzt fragen, wir reden ja über Fußball, aber wir reden auch über die Gesellschaft, weil die großen Firmen, die jetzt müssen Leute feuern, die müssen Leute, die großen Sponsoren von, ob das Puma ist oder Allianz ist, die müssen Geld, also die müssen Leute wegschicken und dann sagen die, ja, wir benutzen 100 Millionen, einen Spieler zu holen, einen Fußballer zu holen. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, diese Kaufwille, die werden in die Tiefe gehen, in die ganze Gesellschaft. Also das wird ein Problem für unser Wirtschaft, ist auch ein Problem für Fußball. Aber ich glaube, dass auch das wird Ausnahmen geben. Ich glaube, dass Dortmund und Leverkusen jetzt glauben, mit Sancho und Havertz, jetzt haben wir eine extra Chance, die zu behalten. Das glaube ich schon. Vielleicht denken die auch wie Uli Hoeneß und dann denken die, vielleicht ist diese Saison nicht oder diese Transferfenster, wir wissen ja nicht, wann das ist. Das kann ja sein, dass das wird jetzt im September oder im August oder im Juli, das wissen wir nicht. Weil das hängt ja davon an, wenn die Saison anfängt. Aber ich glaube, dass der wird auch ein paar, drei große Transfers. Aber dann ist es diese Top-Notch-Spieler, aber die werden ja nicht nach Bayern gehen, glaube ich. Also die werden dann in den Ausland, wenn man denkt, nach Deutschland.
Na, wahrscheinlich ist es genauso, dass in diesen, wie du gerade sagst, in den seriös arbeitenden Clubs, ne, solche Ausgaben in Zukunft jetzt oder in naher Zukunft weitaus intensiver hinterfragt werden müssen als zuletzt, ne? So, weil du natürlich genauer hinschauen willst und im Zweifel dann vielleicht auch Abstand nimmst von dem und dem Transfer und sagst, mit dem Kader, den wir jetzt haben, kommen wir vielleicht auch kommen wir vielleicht auch hin. Ne? Also das betrifft ja, auch dann in der nächsten Klasse, ob das jetzt die Rashizas sind irgendwie, ne, die auf dem Weg vielleicht schon zum anderen Verein waren. Klar, Timo Werner, Ausstiegsklausel. Trotzdem ist das echt viel Geld, wenn man jetzt ein bisschen intensiver halt eben hinblickt. Ne? Auch Leroy Sané.
Genau, und ich glaube, dass das geht ja auch für die das entscheiden wollen in dem Verein. Ne? Das geht ja auch um Glaubwürdigkeit. Und wenn die Leute im Stadion keine Arbeit haben und man kauft einen Spieler für 100 Millionen Euro, das geht ja vielleicht, wenn du ein Verein bist, weil du ein Verein kannst ja sagen, ja, wir müssen eine gute Mannschaft, wie möglich ist. Aber die Großsponsoren von dem Verein, wenn man vor allem in Deutschland denkt, in andere Länder kann man ja sagen, das ist fast Regierungen, ob das in Dubai oder Doha oder was weiß ich. Mhm. Aber das ist ja anders wie in eine funktionierende Demokratie wie Deutschland. Weil das hat man. Ich glaube ja, dieses Beispiel haben wir gesehen in Wolfsburg mit Volkswagen. Wenn die Probleme gehabt haben, alle solche Sachen, das heißt ja das Erste, das ist ein guter was die Punkt. Sagen,
ja, absolut.
Ja, kann man nicht nur so viel Geld ausgeben früher wie in Fußball. Fußball ist wichtig, aber dann kommen wir wieder zurück, wo wir sind, weil da muss ein Sport zeigen, wie wichtig wir sind. Dass die Leute arbeiten 8-9 Stunden pro Tag und dann freut man sich beim Fußballspiel, bei Musik oder bei Kulturerlebnis. Mhm. Aber das Geld wird nicht so schnell fließen wie die letzten 2-3 Jahre.
Aber
das
der Fußball wird auch keinen Deut schlechter sein, wenn für einen Spieler nur 22 Millionen statt 170 gezahlt werden. Ne? Also das macht den Fußball deswegen nicht schlechter und so. Also das
auf jeden Fall. Und das kann man ja sagen, das ist ein Nullspiel sozusagen. Mhm. Ne? Aber das war ja auch die letzten 3 Jahre, das ist ja nicht, dass wir, ja, wir haben ja gelernt eigentlich von amerikanischem Sport, diese unglaubliche Summen. Da gibt es ja nicht so Ablösesummen, aber die Jahresverträge. Aber irgendwie ist ja Fußball irgendwie von 20 Millionen gegangen bis 100 Millionen. Das ist ja unglaublich schnell gegangen. Also früher war ja langsam, ich kann mich erinnern, in England, dann haben die in den 90er Jahren, ich bin von 1,3 Millionen Pfund gegangen nach Middlesbrough und plötzlich ging Chris Sutton von Norwich bis Blackburn für 5 Millionen. Und ich dachte, wow, unglaublich Geld. Und dann 2 Jahre oder 1,5 Jahre später, dann haben wir Middlesbrough gekauft, den Juninho und den Ravanelli für 7 Millionen Pfund. Und also schnell, das ging Wahnsinn. So schnell. Aber wenn man jetzt sieht, die Summe, die jetzt vorhanden ist, irgendwann müsste es ja stoppen. Weil das ist ja nicht möglich. Da kann ja und das nicht nur das.
Aber das haben wir in den letzten 5 Jahren ja immer wieder gedacht. Ne? Und dann kam plötzlich jemand um die Ecke und hat noch wieder beinahe verdoppelt.
Ja, und vielleicht brauchen wir jetzt so eine Krise. Weil
um Himmels Willen kein Coronavirus, aber genau so eine Thematik, die auf mal Themen oder Sachen hinterfragt. Ne?
Ja. Ja, und vor allem kann man ja auch so sagen, man kann ja, wie man das analysiert, man kann ja sagen, wenn Barcelona Dortmund 100 Millionen ausgibt für Dembele, dann 100 Millionen Euro, dann denkt man ja, und dann benutzen Dortmund 20 und dann schicken die das Geld nach Gladbach. Mhm. Gladbach schickt von diesen 20 10 nach Frankreich. Mhm. Frankreich schickt 2 nach Norwegen von einem großen Talent. Dann funktioniert ja alles. Mhm. Aber wir wissen ja alle, dass so unsere Gesellschaft, also unsere Marktwirtschaft ist ja nicht perfekt. Mhm. Das heißt, Vermittler ein bisschen wegnehmen und solche Sachen. Aber ich glaube, dass diese Krise, das gibt dann auch einen anderen Faktor, weil die Leute, die ihre Arbeit verliert, dann ist es nicht so cool, dass die Leute in einem Verein eine Maserati oder ein Porsche für 1 Million Euro haben.
Ja, Wolfsburg war eigentlich ein gutes Beispiel vor einigen Jahren, was du gerade genannt hast. Ja. Weil genau diese Diskussion gab es im Kleinen sozusagen damals.
Genau.
Tatsächlich. Lass uns grundsätzlich einmal eben über die Bayern sprechen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Wunschkonzert so ganz langsam ausgespielt ist. So. Also ne, die letzten 10 Jahre haben sie eigentlich oder immer wieder die Leute auch gekriegt, die sie, wenn sie jemanden wirklich haben wollten, haben sie ihn bekommen. So, ne? Vielleicht verlieren sie da auch so ein bisschen an Macht gegenüber den wechselwilligen Spielern und Agenturen, wenn so ein Kroos weg will oder jetzt ein Alaba und da kommen vielleicht noch 2-3, wenn du die Süles oder Goretzkas und die nächsten Jahre die anschaust, ne, dann werden die halt auch gehen. So ist das eine Entwicklung, die du auch so siehst? Oder?
Ja, und ich glaube Bayern, also ich, mein erstes Fußballspiel, wie ich mich erinnern kann, war bei beiden Deutschen involviert. Das war 74, ich bin dann geboren in 67. Das war BRD gegen Holland. Ich war ein Cruyff-Fan, wie sehr viele andere Jungen. Und Deutschland, BRD hat gewonnen. Und 75 Bayern gegen Leeds United. Und Leeds United für mich die bessere Mannschaft, ich war 8 Jahre alt. Natürlich haben die Deutschen gewonnen. Und darum habe ich immer Wahnsinn. Bayern immer so verfolgt. Und ich denke, dass Bayern hat ja auch von das gelebt, dass die Spieler wollten bei Bayern spielen.
Ja.
Die Bayern war eine Adresse. Diese Müllers, Meier, Beckenbauer Generation, dann die 80er Jahre, die 90er Jahre. Aber man muss sich jetzt fragen, nicht nur bei Bayern, aber man kann sich beim verschiedenen Vereinen fragen, welche Spieler sollen Bayern holen? Auch wenn die 100 Millionen hätten, wer kommt? Ja, man kann sagen, Leroy Sané kommen könnte. Das wäre so ein Spieler, weil er hat in Deutschland gespielt. Aber das ist eins sehr schwierig für Bayern zu sagen, wo ist unser Markt? Welche Spieler kommen zu uns? Weil die Weltklasse-Spieler, wir können nicht zahlen wie PSG in Madrid, Barcelona oder vor allem die englischen Vereine.
Klar,
so welche Spieler holen wir uns? Da muss man auch sagen, dass bei
es gab
Bayern
ja einige Absagen, ne? In den letzten im letzten Jahr gab es ja nicht, Hudson-Odoi war ja nicht der Einzige, so da gab es ja einige, bei denen sie wirklich, ne, reingegangen sind und auch groß geboten haben, aber dann am Ende vielleicht auch benutzt wurden, ne, aber eben den Spieler nicht bekommen haben. Also das ist schon ein bisschen neue Zeitrechnung.
Ja, und ich denke, dass auch wenn ich im deutschen Fernsehen bin oder ich auf Twitter immer irgendwo melde über Bayern, dann bekomme ich ja immer 100 von Anfragen von Bayern, dass ich hasse Bayern und so.
Du bist auf Twitter?
Ja, genau. Aber Fakt ist, das ist ja ganz einfach, weil Bayern, und das ist nur eine faktische Analyse. Also bei Bayern ist es hoch verkauft, dass die haben damals Rodriguez von Real Madrid geholt. Ja. Rodriguez ist ein klasse Spieler, aber war nicht im Kader von Real Madrid beim Champions League Finale. Mhm. Und er hat mit dem Sachen nichts zu tun. Super Spieler. Aber bei Bayern, wenn man denkt, dass Bayern, wir verlangen alle, dass Bayern sollen gegen Real Madrid und Barcelona kämpfen, ja gut, dann braucht man am mindestens, wenn man einen Spieler holt von Real Madrid, die erste Mannschaft spielt. Und das Gleiche hat man eigentlich mal für Coutinho gemacht. Klasse Spieler, super Spieler, war nicht gut genug für Barcelona. Und dann kann man im Nachhinein nicht sagen, dass die haben die Spieler geholt. Und was haben wir jetzt geholt? Man hat Perisic, ein klasse Junge, aber um die 30.
Mentalität, also, weißt du, Einstellung, Erfahrung, alles da, aber natürlich nicht derjenige, der dir auf den entscheidenden Metern der Saison den Unterschied dann eben bringt, ne, im Vergleich mit den ganz Großen. Ne?
Genau, und da kann man Bayern eigentlich mit Manchester United vergleichen, weil Manchester United und Bayern, die sind die Old Hollywood Stars. Also die sind wirklich klasse Vereine, Tradition, Geschichte, Fußballer, Trainer, also sensationell, super Stadion. Aber wen holt sich Manchester United? Wen sollen die sich holen? Gut, die holen sich James from Swansea. Okay, die holen sich James from Swansea. Gute Spieler, junge Spieler. Ole Gunnar, mein Freund Ole Gunnar, hat ein Solskjaer, hat einen Plan. Die wollen jüngere Spieler. Gut, aber dann können wir in den nächsten Moment nicht verlangen, dass sie so einen Champions League gewinnen. Das geht nicht. Mhm. Und da glaube ich, der größte Herausforderung ist für Bayern momentan. Und dann hast du auch dazu, das ist auch ein bisschen so unterkommuniziert, das ist so in 97, dann habe ich einen Anruf bekommen von Brian Robson. Ja. Brian Robson, super englische Fußballlegende.
Ja,
und er sagt, ich möchte, dass du nach Middlesbrough kommst. Und bis er zum Middle gekommen ist, habe ich ja gesagt. Also du willst so gern für Brian Robson spielen. Kenny Dalglish hat das Gleiche gemacht in Blackburn. Also er war so ein Spieler. Und du kannst dich vorstellen, jetzt ein Spieler, der hat die Möglichkeit, überall zu spielen. Und dann denkst du, mit wem willst du, dann nehme ich den Bayern weg, aber nimm mal zum Beispiel den England, mit wem möchtest du gern spielen? Dann sagen 9% Spieler sagen Jürgen Klopp.
Klar.
Also die gucken diese Freude, und dann wissen wir, dass Klopp ist ja nicht, also das ist nicht 100% Klopp, das wir sehen in den Medien. Er ist sicher ein intensiver Trainer, der ein bisschen, der geht dir auf die Nerven, so wie alle Menschen.
Klar.
Aber du möchtest für ihn spielen. Und das ist ein Vorteil momentan für Liverpool. Und dann nimmst du das zurück nach Deutschland, denkst du, ja, ich weiß nicht, wie wird Bayern, Uli Kahn, wie wird dann Bayern? Salah handelt sich, wie, und ist wirklich Flick der Trainer nächstes Jahr? Wahrscheinlich, aber ich weiß nicht. Und darum ist es jetzt schwierig zu sagen, welche Spieler sich Bayern holt, auch wenn die das Geld haben.
Das glaube ich auch. Aber dann ist ja dieser Faktor halt eben so entscheidend groß. Und ne, dann musst du vielleicht deinen Trainer auch nicht nur daran messen, was liefert er im Moment, sondern welche Strahlkraft hat er vielleicht auch auf die, die sich dann eh entscheiden können, ob sie die, keine Ahnung, 12 Millionen Jahresgehalt bei dem Verein oder bei dem einstreichen, dass du dann eben diese entscheidenden Zusatzpünktchen halt lieferst, dass dann eben ein Riesentalent oder auch schon ein gestandener Spieler sagt, unter dem möchte ich unbedingt mal trainieren, irgendwie 2 Jahre. Ne? Also,
ja, aber und dann kannst du auch andere Spieler haben, die denken, dass, ja gut, mit so einem Trainer will ich, weil der macht nicht nur diese große Klappe, der ist ein Arbeiter, mit dem möchte ich arbeiten. Und dann denke ich, das kann ja auch sein, dass, und das hat ja Uli Hoeneß oft gesagt, dass man weiß, dass man beim Bayern sein Gehalt kriegt. Das ist ein Verein, der sehr ordentlich arbeitet. Und ich muss sagen, von allen Vereinen in der ganzen Welt, und das habe ich eigentlich immer gesagt, also je mehr ich mit Bayern gearbeitet habe, finde ich, dass Bayern für mich der Idealverein ist. Und ich sage dir warum. Weil Bayern ist sehr, also wirtschaftlich super organisiert. Die machen die richtige Sachen mit New York oder China oder so. Also gut, was die machen. Einmal ausverkauft, die Stadion, eine super Allianz Arena. Trotzdem schaffen die, dass diese familiäre Atmosphäre, natürlich, weil die mit Rummenigge, Hoeneß über Jahre diese Gefühl haben, dass wenn Uli und Karl-Heinz Rummenigge runterkommen, Kabine, das passiert ja nie in England. Also die Spieler würden ja sagen, fuck off, wenn der Besitzer gepasst kommt in die Dressing Room, oder der Manager würde sagen, das möchte ich nicht, dass du machst. Und ich denke, und ich sage das immer, es ist metaphorisch, für mich ist Bayern diese, für mich Sopranos, also diese Familie, die hören zusammen. Ja, aber das ist wirklich, und dann über die Jahre, wenn wir denken, das gehört ja auch zu Sopranos, wenn die sich die Spieler holen von Werder Bremen oder Dortmund, um die zu schwächen und die selber zu stärken. Gut, ist nicht gut für die anderen Vereine, aber wir, wie das von außen.
Mir san mir, ja.
Ja, mir san mir. Und dann wissen die, dass wir, okay, Götze war gut, ja, dann holen wir ihn. Oder die Leute oder Herzog oder Frings oder wie die alle heißen oder
Nübel
und alle diese das ist ein Strandkraft mit Bayern, das ich finde wirklich klasse. Und ich kann mich vorstellen, wenn du ein 29-Jähriger beim Bayern, du hast eine super Ausbildung, du redest über Marktwirtschaft. Und dann gehen die zwei Rummenigge und Hoeneß und machen eine Pressekonferenz, die eigentlich nie passieren soll in 2019. Also das war ja, in 1953 war das vielleicht richtig, so etwas zu machen. Trotzdem das gemacht, aber das gehört irgendwie zum Bayern. Und darum bin ich sehr, sehr fasziniert über Bayern. Und dann und wann, ich kritisiere Bayern, weil ich finde, dass es gibt so viele Sachen zu kritisieren, weil Bayern, aber
am Ende. Aber genau deswegen, aber ich glaube, genau deswegen wird es umso spannender zu sehen, wie schaffst du jetzt eben dieses Mir san mir und das, was du gerade beschrieben hast, diese Sopranos, diese Fußball-Sopranos, quasi in die nächste Epoche, ne? Also in die nächste Zeit jetzt überzuführen, wo du halt nicht mehr den Havertz anrufst und den Sancho anrufst und den nur sagst, wir wollen dich haben und die kommen sofort, ne? So, also das wird halt total spannend, glaube ich, zu beobachten.
Genau richtig. Und das siehst du ja. Und beim anderen Verein hast du zum Beispiel Werder Bremen nach Rehagel. Also in Jahren haben die gesucht. Es gibt ein Tweet von mir, wo ich sage, was das ist bei Manchester United nach Ferguson. Und ich habe fast auf alle Punkte getroffen. Und das war so viele Jahre her. Erstens holst du dich eine Kopie. Dann holst du dir einer der. Und das funktioniert nicht, weil dann sieht man plötzlich, dass der Kopie von Sir Alex Ferguson, David Moyes, nein, das war nicht genug. Dann holst du dich einen total anderen und das ist der Van Gaal. Du holst dich Van Gaal, weil du denkst, dass der ist ein Töpf. Wir brauchen einen starken Leader. Dann holen wir uns Van Gaal. Na, funktioniert auch mit Van Gaal nicht. Weißt du, wenn wir jetzt holen, wir holen einer, der kommt mit einer Garantie, um Titel zu gewinnen. Das ist Mourinho. Mhm. Und funktioniert auch nicht, weil wir vermissen diese Zeit von Ferguson. Ja, wen holst du dann? Ja, vor allem ein Schüler von dem, der jetzt am besten macht und das alles beruhigt, das war Solskjaer. Und das geht in alle Vereine so. Und es kann sein, dass Bayern, und ich sage nicht, es kann sein, weil Oliver Kahn von Fußballer, Erfahrung von Medien und so, viele Voraussetzungen dafür machen. Aber das kann sein, ich sage, das kann sein, dass Bayern geht in die gleiche Falle. Weil jetzt holst du dich eine Kopie von Hoeneß, das ist Kahn. Der kennt alles. Kennt den ganzen Verein. Dann schauen wir mal, beim Bayern ist der Standard Champions League. Das Tragische ist ja, dass ich glaube, dass Bayern dieses Jahr die Champions League gewinnen können. Und jetzt wegen der Corona vielleicht
in einem Zweitagesturnier am Ende. Ja, wer weiß.
Genau. Ja. Aber dann kommt Kahn und dann, wenn das funktioniert, dann holst du dich dann. Ja, dann holst du dich einen von außen. Dann hat mit Bayern überhaupt nichts zu tun. Und dann, weißt du, dann geht dieses Zirkel, das kann sein, weil Bayern war das ja immer so, dass genauso wie beim Sopranos ist ja, das wird geerbt. Also du kannst ja sagen, dass Kahn ist der Neffe von Uli Hoeneß. Also so wird es gemacht, weil das hat immer funktioniert beim Bayern, aber Achtung, das hat nur funktioniert, weil Uli Hoeneß da war. Weil Uli Hoeneß da seit 27 war, das ist nicht so einfach, dieses Experiment, das jetzt passiert beim Bayern. Und das wird unglaublich interessant zu folgen, was da passiert. Und das hat eigentlich nicht mit Oliver Kahn zu tun. Ich glaube, dass oft im Fußball wird unterschätzt, nach welchem Trainer kommst du. Weil wenn du nach einem Klopp, welche Typ holst du da? Holst du dich wieder einen Klopp-Typ oder holst du dich einen anderen Typ?
Ja. Ich würde immer sagen, was anderes, weil hol nie die Kopie, hol nie jemanden.
Genau.
Kann nur verlieren, ja, aber klar. Immer von Fall zu Fall zu entscheiden. Ne? Wer steht auch zur Verfügung und so weiter.
So ist es. So ist es. Und Timing ist alles. Und Bayern, die einzige Trainer, die funktionieren bei Bayern, das ist ja eines Torts, das war Udo Lattek. Und dann hast du Jupp Heynckes und Ottmar Hitzfeld. Und dann denkst du, wer soll dieses Zirkel dann, nicht einmal Pep Guardiola könnte das schaffen. Nee. Ja, und weil bei der Standard ist Champions League zu gewinnen.
Die Downloadzahlen von den Sopranos werden in die Höhe schießen, nachdem wir den Podcast jetzt online gestellt haben, auf jeden Fall. Sag mal, du bist im Grunde sowas ein bisschen wie Norwegens Haaland-Minister, hat man das Gefühl. Ne? Kennst die Familie mittlerweile echt gut. Neben Erling auch sein Papa, den Bruder, hast du schon öfter getroffen. Ich glaube, in Paris, über das Spiel haben wir gerade schon geredet, neulich auch. Ne? Was glaubst du, wie könnte der Karriereplan aussehen von ihm? Weil eigentlich ist er auch einer dieser Talente, wir haben jetzt mehrere genannt, der es in Europa ja echt an die Spitze schaffen wird, würde ich sogar sagen, nicht könnte, sondern wird. Was ist da das, was die Familie plant? Was glaubst du?
Ja, ich glaube, man kann ein anderes deutsches Wort benutzen, hart, weil er hat den Durchbruch eigentlich gehabt. Mhm. Da muss man nur schauen, dass man macht das über Zeit. Ich habe einmal Lothar Matthäus gefragt, sage ich, Lothar, wie war das beim ersten Training, nachdem du Weltmeister warst? Also wie war das dann zurückzukommen? Du warst der beste Spieler vom Turnier und der hat nur lustig auf mich geguckt, weil ein Gewinner wie er, das war ein normales Training, da wollte er sich wieder verbessern, weißt du? Und ich denke, dass das Schwierigste ist jetzt für jedes Talent, wenn man hier für jeden Schritt, ob das heißt, ich kann mir, wenn ich gucke auf meine eigene Karriere, da denke ich immer, dass meine Stärke war, wenn ich war in Juniorenmannschaft, dann habe ich immer zum nächsten erste Mannschaft, dann habe ich gedacht, ja gut, dann war ich in zweiter Liga ganz gut. Wo ist erste Division? Also gut, erste Liga dann und wo kann ich in Ausland kommen? Ich glaube, das ist die große Herausforderung jetzt für Haaland. Was wir gelernt von dem und seinem Umfeld ist ja, dass die immer so gedacht haben. Der war erst beim Brünner, hat da gut gespielt, das war sein Heimatverein. Dann haben die das beste Verein gefunden in Norwegen mit Talenten.
Ein total konsequenter Karriereplan oder Karriereweg im Grunde.
Immer. Wir haben wirklich und oft ist ja eine Karriereplanung.
Für den Mülleimer. Sehr häufig für den Mülleimer.
Ja. Bei Pirine, viele Fußballer, ist ja das fast ein Klischee, das man jetzt für die Medien sagt. Aber der hat wirklich Stadt Juventus. Er ist dann nach Salzburg gegangen, weil er Philosophie von Salzburg, von Red Bull Spieler zu entwickeln, war ein Klasse. Mhm. Da war Rose da, aber trotzdem, der Philosophie war so stark, dass wenn er weg war, ist es weitergegangen. Dann hat er den Durchbruch in die Champions League. Das glaube ich, das hat uns alle überrascht, ja. Dass es so schnell geht. Gut, dann hat er viele Alternativen. Der wieder war Juventus in Frage. Manchester United mit Ole Gunnar Solskjaer, der sein Trainer war bei Molde. Aber konsequent gehen die das durch. Wo kann ich mich besser entwickeln als Fußballer? Wie kann ich besser werden? Und ja, und dann war der zwei Kandidaten, wenn Bayern dann wegfällt, zwei Kandidaten, vor allem in Deutschland, das war RB Leipzig und Dortmund. Und am Ende Dortmund wegen, denke ich, der gelbe Band. Und
aber auch wieder Leute sehr konsequent sich mit beiden getroffen, ne? Also mit beiden Trainern gesprochen, sich Leipzig angeschaut, ne? Wie sind die Bedingungen da, Dortmund? Also, ne? Also das ist überhaupt nichts aus dem Bauch mal eben und wer schiebt die schnellsten Scheine und den dicksten Koffer, sondern das ist, glaube ich, eine sehr im Grunde vorbildliche Planung, immer in An- und Abführungszeichen eines Schrittes oder der nächsten Schritte, ne?
Absolut. Und ich glaube, dass und wenn Ole Gunnar Solskjaer kommt mit einem Private Jet nach Salzburg, um zu überreden, das ist ein Norweger, das war sein ehemaliger Trainer und so weiter und so weiter, dann zeigt es, dass ich ihn das durch. Und ich habe ein Interview mit ihm gemacht, ein ganz langes Interview, und dann haben wir über diese Sachen diskutiert. Und dann hat er diese Eindrücke mitgenommen in seine Evaluierung. Dortmund war ja natürlich auch ganz klug, das gelbe Band und die Stimmung da gezeigt haben. Und dann denke ich, am Ende war das so, das hat ja sein Vater immer gesagt, und der Spieler hat das auch gesagt, das ist ein Unterschied, weil want a player and need a player. Ja, und Dortmund hat ja wirklich nötig so einen Spielertyp. Und das war ja ganz eigentlich lustig und ganz unglaublich zu sehen, wie schnell er sich in die Mannschaft integriert haben. Das Spiel von Dortmund hat sich geändert. Sofort und ich denke, das ist eine Warnung zum RB Leipzig und Bayern für diese Saison und nächste, ist, dass die nützen ihn ja noch nicht 100% aus. Weil Dortmund sind ja gewöhnt zu spielen. Hazard und Sancho zu Reus und spielen am Mann. Aber die größte Stärke von Erling Haaland ist, dass sich diese Raum zu schaffen. Da gibt es fast keinen in der Welt, der so gut Raum schaffen. Und da muss man das ausnützen. Und
er wertet auch andere Spieler extrem. Ich finde, das merkt man gerade bei Brandt extrem. Ne? Also was der wieder für eine Stärke dadurch bezieht, dass er jetzt einen Spieler hat, den er anspielen kann und dadurch selbst stärker wird. Also das ist... Ich würde mir massiv wünschen, ich würde den Dortmund eigentlich total wünschen, dass sie mit so einer Mannschaft dann wirklich jetzt mal 5 Jahre spielen könnten. Ne? Also wenn sie mit dem Haaland, mit dem Sancho, mit dem Hakimi, der leider jetzt Richtung Real, weil er auch nur ausgeliehen ist, aber auch ein Brand, wenn du so eine Truppe mal 5 Jahre entwickeln könntest, dann ist da tatsächlich alles drinnen. Ne? Also das ist nur,
mit alles drin. Und ich glaube, die haben ja alle, die können ja sich alles verbessern. Und ich freue mich wahnsinnig, dass Erling in Dortmund ist.
Aber du glaubst auch im Grunde noch nächste Saison und dann wird es schon extrem schwer, oder? Für die Dortmunder?
Das wissen wir nicht. Das ist das Gleiche, wie diese Krise. Wir wissen nicht, was kommt am Ende. Ja. Das kann ja sein. Und man redet immer, das war ein richtiger Schritt, sagt man. Also ich glaube, man soll Dortmund nicht als einen Schritt definieren. Erstens verdient sicher Erling ein paar Euro auch in Dortmund. Die haben 80.000 auf jeden Fall bei jedem Spiel im Schnitt. Die spielen in der Champions League dabei, die sind dann Herausforderung zur Bundesliga. So, um die nur zu bezeichnen als ein Schritt, finde ich ein bisschen, ist so Dortmund unter.
Da muss schon ein bisschen was kommen, um das dieses Dortmunder, sowohl diesen Mythos, dieses Gefühl, aber auch diese Mannschaft dann eben ersetzen kann. Ne? Also,
genau, bin 100% deiner Meinung.
Jan Age, jetzt haben wir echt eine gute Stunde gesprochen. Das war total interessant. Ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde mit dir weiterreden. Wir haben ein Gespräch geschafft, in dem es nicht um Titanic und um Berger ging und um Frankfurt. Das ist auch sehr besonders im Zusammenhang mit dir. Aber war mir echt eine große Freude und ich würde mich total freuen, wenn wir uns das nächste Mal in einem Fußballstadion sehen, am besten noch in einem vollen. Und dann Ja, und dann wieder einen Schritt mehr, einen Schritt weiter oder zurück in der Normalität sind. Ne?
Ich freue mich auch und freue mich und danke, dass wir ich war ja beim Training am heute Morgen, so ich denke jetzt nach einer Stunde, das hält meine Stimme genau 100% und weißt du, ohne meine Stimme, dann bin ich tot. So, das war eine richtige Zeit, um jetzt zu beenden.
So, also, lieben Dank und wir bleiben in Kontakt und wenn was ist, dann müssen wir halt nochmal weiterreden, ne? Weil
freu mich.
Unsere Welt bleibt in Bewegung. Bis dann, mach's gut.
Tschüss, ciao.
Da war das Geräusch. Jetzt hat er aufgelegt. Jetzt sind wir wieder ganz allein in der Leitung und beenden diese Folge. Das war echt, war für mich sehr interessant, sehr viel gehört. Ich finde, er hat total spannende Sichtweisen, auch natürlich super Einblicke, weil er tatsächlich ein wahnsinniger Fußballreisender ist und auch grundsätzlich ein Fußballwahnsinniger ist. Und genau die möchte ich hier auch in Zukunft zu Wort kommen lassen. Insofern würde es mich freuen, wenn ihr am Ball bleibt, wenn ihr abonniert und wir uns schon bald wiederhören, egal welche Lage dann auch gerade der Fußball bietet, aber Themen gibt es auf jeden Fall genug. Also, das war Lieber Fußball mit Jon-Arge Fjørtoft und mir, Tobias Holtkamp. Bis zum nächsten Mal. Tschö. So, und ganz wichtig natürlich der Hinweis auch an dieser Stelle, wenn euch der Podcast, wenn euch Lieber Fußball gefällt und auch euch diese Folge gefallen hat, dann denkt daran zu abonnieren. Und dann geht's bald weiter mit der nächsten Folge. Ich freue mich drauf.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.